Und dann geht das los.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin richtig bereit.
Cool. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas, euer Moderator. Freue mich riesig, dass ihr immer wieder eingeschaltet oder reinhört oder zuguckt oder was auch immer ihr tut. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas und bei mir auf der Couch ist heute Brunke. Das ist der Künstlername, in dem er unterwegs ist. Ist es okay, wenn ich dich gleich Yannick nenne?
Natürlich.
Ist das okay, ja. In Ordnung? Okay,
ja.
Sehr, sehr gut. Ich muss noch einmal kurz das hier tun und jetzt bin ich auch bereit. Heute ist die Frage der Folge, wie geht kreatives Verarbeiten? In unserem Leben erleben wir wahnsinnig viele Dinge, die ganze Zeit passieren, vor allem in diesem Informationszeitalter. Ich fühle mich so oft zugeballert. Es geht um kleine Dinge, aber es geht auch um große Dinge im Leben zu verarbeiten. Und dafür hat mein Gast heute die Musik für sich entdeckt. Brunke ist Vollzeitmusiker und macht das sehr, sehr, sehr cool. Und darüber werden wir darüber reden, wie er da seinen Weg hingefunden hat, wie das so läuft, was da für Probleme mit entstehen vielleicht, aber auch, wie er in seinen Texten und in seiner Musik Erlebnisse verarbeitet. Und jetzt wende ich mich endlich zu meinem Gast zu. Hallo Yannick, was geht? Wie geht's dir?
Hello, mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen müde.
Ja.
Ich bin gerade viel im Studio, Tag und Nacht und so, aber sonst geht es mir sehr gut. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich bin sehr gespannt aufs Gespräch.
Okay, nice. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ist der erste Podcast, den du so in der Ausführung machst, oder?
Es ist der erste Podcast. Ich habe das mal irgendwann versucht, mit einem Kumpel auch mal zu machen, aber
Hat nicht so richtig
das
funktioniert.
Nee.
Okay. Kannst du nochmal so 20, 30 Zentimeter nach rechts rutschen? Genau, dann sieht das ein bisschen mittiger aus. Alles cool. Okay, sehr, sehr schön. Alles klar, mein Lieber. Also, wie geht kreatives Verarbeiten? Ist eine Frage. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten gehabt vor dem Podcast und überlegt, worüber können wir sprechen, und für mich war eigentlich klar, wenn man deine Musik hört und deine Texte hört, dann hat man häufig das Gefühl, dass da viel verarbeitet wird von dem, was du erlebst. Würdest du sagen, dass das meistens der Fall ist, dass du echte Ereignisse oder Dinge aus deinem Leben nimmst und sagst, die schreibe ich jetzt irgendwie in diesen Song rein?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht nur, also wenn wir darüber reden, also ich bin ja auch Songwriter und schreibe auch für andere Leute, aber wenn ich jetzt quasi dann nur über meinen Fall reden, für mein Projekt quasi, meine Musik, auf jeden Fall schreibe ich dann nur über meine persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und alles so, was ich verarbeiten möchte im Endeffekt. Ja, also alles, was wirklich passiert ist und auch wie es mir geht, also nichts Erfundenes.
Okay, dann lass uns gerne mal damit einsteigen, wie du zur Musik gefunden hast und wie du dazu gekommen bist, was du jetzt heute tust. Wann hast du schon immer, war die Musik deine erste große kreative Liebe oder waren es vorher auch noch andere Dinge, die dich fasziniert haben? So, wie bist du dazu gekommen?
Ich habe auf jeden Fall schon immer Musik gemacht. Also das war wirklich meine erste große Liebe, ja, genau. Ich habe auch viel Sport gemacht. Ich habe mich als Kind viel ausprobiert auf jeden Fall, aber ich habe auch wirklich mit Musik angefangen. Das hat auch damit angefangen, dass ich irgendwie vorm Spiegel, gestern ist es mir erst wieder eingefallen, zu DJ Bobo. jetzt habe ich es gedroppt, zu DJ Bobo getanzt habe und so. Ich habe mir auch so Pfeifenstopfern, kennst du diese Filzdrahtdinger, so ein Headset gebastelt, so Pfeifenstopfer irgendwie.
Ich weiß, was du meinst. Das sind so federne Fummeln, mit denen man das halt sauber macht.
Genau.
Ja, ich verstehe, okay.
geiler Fact zum Anfang.
Erster Einstieg, dein erstes Idol war DJ Bobo.
Nein.
Müsst ihr mal in die Musik von Brunke reinhören,
dann ist auch genau. 1:1. So. aber das, also wirklich, so eine Sachen waren es. Ich habe dann Robbie Williams, James Blunt und also wirklich, da war ich richtig Kind, ne? Und dann habe ich mir irgendwann mal die Gitarre von meiner Mutter geschnappt und gesagt, ey Mama, ich will jetzt Gitarre lernen. Hatte ich auch irgendwie dann, erst war es ein bisschen schwierig mit dem Unterricht und dann habe ich Unterricht bekommen auch.
Wie alt warst du da, als du angefangen hast mit Instrument?
Mit Instrument war ich, glaube ich, so 10, glaube ich.
10, okay, ja, krass.
Und vorher habe ich wirklich immer nur so getan, als ob ich gesungen habe, glaube ich.
Ja, also wirklich. Was heißt so getan?
Ja, einfach die Gitarre genommen schon, aber irgendwas gedacht, dass es cool ist.
Ja.
Wirklich keine Ahnung. Ja. Und mich vor ein Spiel gesetzt und zu Musik gesungen.
Okay.
Und dann ging es irgendwie so los mit Gitarrenunterricht und dann habe ich auch schon immer irgendwie mal Auftritte gemacht oder mich dann irgendwo hingestellt und einfach gespielt und gesungen und so. Und dann hat das, wie war das? Ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge genau, aber in der Schule, irgendwann im Gymnasium ging es dann los, dass ich dann da irgendwie über irgendeine Talent-Show mich da irgendwie ein, zwei Lehrer entdeckt hatten, die dann auch irgendwie die Musical-AG gemacht haben.
Ja, okay.
Und dann habe ich auch noch quasi Theater gespielt und Musik da gemacht und war da auch dann oft immer irgendwie in der Hauptbesetzung mit drin und habe da irgendwie zum Beispiel Krabat, das war mein erstes Musical.
Oh krass, ja.
Und habe ich den jungen Krabat gespielt und so. Das war eine sehr aufregende Zeit und das habe ich dann auch quasi jedes Schuljahr gemacht. Und dann ging aber damit auch gleichzeitig parallel dann irgendwie auf einmal diese YouTube Welt los,
ah, ja,
dass
okay.
ich im Internet da so Cover-Leute gesehen habe aus Amerika, so Tyler Ward zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst, der dann auf jeden Fall eine große Inspiration für mich wurde. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich hole mir jetzt, ich wünsche mir jetzt zum Geburtstag ein Mikrofon, eine Kamera mäßig so, von meiner Mutter noch eine Digitalkamera irgendwo geschnappt und ich mache jetzt auch einfach mal, ich singe jetzt einfach mal einen Song,
ja,
den es schon gibt, ein Cover und dann ging das damit los. Also eigene Songs habe ich noch nicht geschrieben oder das auch so gesehen, dass ich das jetzt, dass das halt eigentlich am Ende jetzt, wie es jetzt ist, mein Ventil ist.
Dass es darauf hinläuft, war eigentlich nie so richtig der Plan, sondern es hat sich so natürlich entwickelt.
Es hat sich entwickelt. Also ich denke, es war irgendwie theoretisch eigentlich abzusehen, aber ich habe es damals halt noch nicht gesehen.
Ich würde ganz gerne nochmal einen halben Schritt bis ganzen Schritt zurück machen und so zum Thema Singen kommen, weil ich habe auch angefangen zu singen mit so 12, 13, als ich so angefangen habe zu denken so, hey, ich glaube, ich finde Mädchen gut und ich glaube, es wäre nice, irgendwie eine Band zu haben. So. Also es ist nicht unbedingt 1:1 die Korrelation gewesen. Ich fand es auch generell cool, irgendwie zu performen und auf einer Bühne zu stehen. Ja. Konnte aber wahnsinnig schlecht singen. So. Ich habe 2 Noten getroffen, glaube ich. Und von da aus habe ich irgendwie aufgebaut. Wie war das bei dir mit dem Singen? Wann hast du gemerkt, oh, ich glaube, ich kann singen? Weil das ist ja auch so eine interessante also wann man das mal bemerkt in seinem Leben.
Ja, boah, das ist eine, boah. Ich glaube, so diese Erkenntnis gab es, glaube ich, nicht, weil das war der Prozess, dass ich einfach immer da schon reingerutscht bin. Also ich habe auch Zweifel gehabt, auf jeden Fall so, warte mal, kann ich singen oder hört sich das vielleicht eigentlich auch scheiße an,
Hat sich mal irgendwer zu dir hingesetzt und gesagt, so, hey, du kannst das? Oder hat vielleicht auch jemand mal gesagt, hey, du kannst das nicht, hör auf oder sowas?
Ja gut, es gab natürlich auch dann irgendwann mal Hater, die das gesagt haben, kannst nicht singen. Das ist echt schwierig zu sagen. Also auch jetzt, von dass ich alleine sage, so ich kann singen, ist auch irgendwie.
Würdest du sagen, dass wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey Yannick, ich würde so gerne singen und du hörst dann diese Person an und es ist einfach nicht so gut. Aber glaubst du, dass man das ausbauen kann? Also dass jemand, der vielleicht wenig Talent hat, mit viel Arbeit irgendwann dahin kommt, wirklich eine Vocal Range zu haben? Oder ist das unmöglich, wenn man nicht ein paar grundlegende Dinge hat in der Stimme?
Ich glaube, da liegt es einfach auch daran, ob die Person das will und dafür brennt. So, ob die auch dieses so ein Gefühl einfach hat für diese Emotion, also Musik ist ja Emotion, ob man diese, dieses Gefühl irgendwie damit arbeiten kann und dann kann man schon irgendeinen Weg finden, sich auch auszudrücken. Und wenn es jetzt, gut, weiß nicht, wenn du gar nicht singen kannst und dabei jetzt die krassesten Töne singen willst, Mariah Carey, keine Ahnung, so, ich glaube, das ist irgendwie schwer, ist schon dann irgendwie auch Talent, aber man kann dann immer noch vielleicht mega geile Texte schreiben und das irgendwie so verarbeiten und dann halt ein bisschen weniger kranke Töne singen, aber halt dafür eine ehrliche und krasse, diepe Geschichte erzählen.
Ja, ich stimme. Musik ist auf jeden Fall Gefühl, ist ganz, also super, super essentiell. Und du hast eben schon angesprochen, dann hast du irgendwann YouTube für dich entdeckt und das ist dann ja auch so der erste Schritt für dich eigentlich zur Öffentlichkeit gewesen, zu sagen, so ich stelle mich jetzt hier vor eine Kamera und nehme mich auf und lade mich hoch, was ja schon ein krasser Schritt ist. So. Ja. Wie alt warst du, als du damit angefangen hast?
13. Und das, also ich bin jetzt 23, also es war wirklich vor 10 Jahren, da ging auch dieser Deutschland-YouTube-Kram gerade erst so los, ich weiß nicht, so White Titty, Fresh Torge und dann ich war dann wirklich nie in diesen Größen unterwegs, ne? Cool. Da kann ich mich so ein bisschen dran erinnern und dann war ich so einer dieser ersten, mit Michael Schulte war auch schon relativ früh am Start, ich jetzt ja mit auf Tour gegangen eigentlich, aber hey, Corona hat das natürlich
krass. Also
abgesagt.
Du wärst jetzt eigentlich auf Deutschland-Tour gegangen, aber die Konzerte wurden abgesagt.
Genau, ich wäre jetzt bei Michael Schulte als Support mitgekommen, die Hälfte der Tour, das wäre richtig cool gewesen, das Corona-Thema, aber zurück zu diesem YouTube-Kram, ich habe dann mit 13, also richtig noch früh und dann ging auch so, auf einmal hat mich dann bei meiner Oma, beim Essen nach der Schule so, auf einmal Christoph Krachten angerufen, ist ja auch so ein Name noch dieser YouTube-Zeit da, ob ich nicht in dieses Netzwerk kommen möchte und Musik und alles cool und wow. Und ich hatte da wirklich, war da noch wirklich richtig kurz klein, 1000 Abonnenten oder so.
Krass.
Aber die haben mich irgendwie halt auf dem Schirm gehabt, was irgendwie schon auch so ein Zeichen war. Und irgendwie so diese Punkte gab es irgendwie. Ich hatte auch mal ganz früher so, nach meinem ersten Video kam schon direkt so ein Manager auf mich zu und sagte so, hey Yannick, das ist ja mega cool. Und es war wirklich mein erstes krass. Video. Irgendein Manager aus, ich weiß gar nicht, Offenbach oder so, also von da unten irgendwo. Ganz abstruse Geschichte. Und dann hat er mich, dachte ich wirklich so, und meine Mutter auch, als ich das erzählt habe, okay krass, da ist jetzt der Manager. Und dann Wow, ich hab's geschafft. Ja, ey, es gab wirklich schon Punkte, weil das halt so fernab von allem war. Und das klingt wirklich richtig komisch, glaube ich, wenn man es erzählt. Aber ich glaube, meine Mutter dachte wirklich schon mal so, durch so Gespräche von so diesen Leuten, so Manager oder so, mit denen man dann irgendwie in Kontakt kommt, dass man dann wirklich so dachte, okay, krass, muss ich jetzt eine Mauer, einen Zaun um unser Haus bauen, so vielleicht? Obwohl, es ist ja nie irgendwie sowas passiert und das gibt's ja auch nicht. Aber es gab so diese Punkte, wo einem auch so halt, wo man halt irgendwie so hochgeredet wurde, einem Honig um den Mund geschmiert wurde, so, ne? Also das gab es auch schon und da war alles noch immer noch viel kleiner als
jetzt. Und das war schon quasi ab dem ersten Video an eigentlich.
Das war ab dem ersten Video. Ja, das war irgendwie komisch, aber ja, es gab auch immer Leute, die das auch vielleicht nicht cool finden oder auch in der Schule dann auch mal gesagt haben, was machst du da und so. Das gab es schon, aber das hat mich immer nie so...
Hast du das damals mit irgendeinem Ziel im Kopf gemacht, diese Videos hochgeladen und gesungen, oder war das eigentlich nur so ein bisschen, ich sehe das, dass das wer anders macht, das finde ich cool und ich möchte das auch?
Ich glaube, es war einfach so, ich wollte es einfach auch probieren, ich finde es cool, ich finde halt produzieren, aufnehmen und so, das wollte ich einfach ausprobieren und das fand ich halt cool, dann das Video zu schneiden, alles selber zu machen vor allem, also ich habe ja wirklich alles selber gemacht, ich habe mir zwei Kameras irgendwo aus der Ecke gekramt und die aufgestellt und das dann geschnitten und mir irgendwo diese Schnittprogramme runtergeladen, umsonst.
Runtergeladen.
Ja, genau. Ja. Ja, und ich glaube, ich wollte einfach ausprobieren und machen und hatte halt irgendwie gerade so diese Möglichkeit, da, weil ich irgendwie dann, wir hatten ein großes Haus, wo dann irgendwie, also wir hatten erst Patchwork-Familie und so und hatten dann, auf einmal sind die dann wieder ausgezogen. Zumindest war dann ein Keller frei und ich hatte halt auf einmal diesen Raum. So, und letztendlich habe ich jetzt, das sollte jetzt eigentlich keine Überleitung werden zu meinem neuen Song, aber theoretisch hatte ich da meine ersten vier Wände, wo ich mich irgendwie kreativ ausleben konnte.
Ja.
Und dann auch dieses erste YouTube-Video entstanden ist.
Ja, krass.
Ja, ich rede jetzt die ganze Zeit von diesem ersten Video, aber es ist wirklich nicht groß geworden. Ich weiß nicht, vielleicht 30.000 Klicks jetzt nach 10 Jahren. Also,
schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht für das erste Video, auf jeden Fall. Aber super interessant, dass es für dich so, dass du diesen Schritt in die Öffentlichkeit gewählt hast und der dann auch sich so schnell irgendwie bemerkbar gemacht hat, dass es da irgendwie Feedback gab, ne? Und dass es dann irgendwie, irgendwie sich, dass es Wellen schlägt oder auf die eine oder andere Art und Weise so. Wie lange hast du das gemacht, dass du Songs gecovert hast und wie war das für dich auch irgendwo da schon so ein bisschen befreiend oder hat das irgendwie schon einen emotionalen Prozess gemacht oder ging es da eigentlich nur ums Produzieren und um das Lernen des Handwerks?
Ja, letzteres, glaube ich. Es lief ganz langsam an. Ja, wie gesagt, das ist jetzt 10 Jahre her mit dem ersten Video. Das hat dann immer mal wieder, ich habe das nicht regelmäßig gemacht und habe ich so in der Abi-Zeit rum, super Startpunkt übrigens, um irgendwie sowas dann ernsthaft starten zu wollen, während man eigentlich Klausuren schreiben sollte oder so. habe ich aber in dem Zeitraum so angefangen, das regelmäßig zu machen und dann halt war das nicht nur vor die Kamera setzen und singen und Mikrofon hinstellen, sondern dann habe ich halt wirklich Drums recorded. Ich habe richtig eine ganze Studioproduktion eigentlich gemacht in meinem Keller. Ich habe das alles selber gemacht. Ich habe dann irgendwie meinem Kumpel angerufen und gesagt, ey, yo, Rasmus, komm noch mal vorbei und hier ist deine Kamera. Film mich mal, wie ich das spiele. und dann hat denen das, oder dann Rasmus und Merlin waren das, zwei auch noch immer sehr gute Freunde von mir zu Hause. Shoutouts gehen raus an der Stelle. Ja, denen ich einfach die Kamera in die Hand gedrückt habe, abwechselnd. Und dann haben die das gefilmt und die haben das auch wirklich gut gemacht. Die haben dann da irgendwie auch so eine Kreativität, glaube ich, entdeckt. Und dann wurde es halt wirklich um die Abi-Zeit halt rum, habe ich dann dieses Jahr, habe ich dann richtig jede Woche so ein Cover gemacht. Und freitags kommen immer Songs raus. Dann habe ich meistens versucht, Freitag direkt dann schon einen Song rauszusuchen, so den hittigsten von allen, wer am meisten Klicks bringt auch so. Na, also es war ist ein Promotion-Tool so gewesen, dieses nach welchem Song wird am meisten gesucht? Ne? Und dann googelst du und YouTubest da deine Sachen, was funktioniert und welcher Song ist es, der jetzt gerade gesucht wird. Und so detailliert wurde das dann. Hab die Songs dann produziert und hab die dann versucht, schon am Sonntag hochzuladen. Also aber halt wirklich eine Studioproduktion, was eigentlich, weiß ich nicht, alleine ja in dem Rahmen irgendwie ja schon scheinbar möglich war, aber eigentlich macht man so schnell keinen Song
Ja, aber das ist ja auch dieser YouTube-Spirit, so da wird einfach wahnsinnig schnell gehandelt und produziert. Und ja, man muss auch, weil man halt so einen Upload-Rhythmus einhält in der Weise. Ich habe witzigerweise in der ähnlichen Zeit bei mir, habe ich auch Cover-Songs gemacht auf einem YouTube-Kanal.
Ah, krass, das wusste ich gar nicht.
Habe auch irgendwelche Songs gecovert und bin mich im Zimmer gefilmt und hochgeladen. Nicht viele, vielleicht 8 oder 9 oder sowas habe ich gemacht in der Zeit. Und ich habe einmal von Kraftklub kein Liebeslied gecovert.
Okay.
Nicht besonders gut. So, ich habe immer, also ich habe in GarageBand aufgenommen und immer ohne Metronom und alles war immer so ein bisschen off und weird halt. Aber ich habe halt auch irgendwie mit Shakern und Bass und Synthi und Gitarre gemacht. Und in dem Song habe ich halt das allererste Mal überhaupt vor einer Kamera auch so, da wird ja auch gerappt. Und ich konnte es halt gar nicht so. Vor allem so diesen gleichgültigen Ton, den Felix von Kraftklub ja irgendwie in seinen Raps hat, so, habe ich halt gar nicht hinbekommen. Aber es waren alle Songs von Kraftklub auf YouTube gesperrt. Und deswegen war mein Song der einzige, den man gefunden hat, wenn man Kraftklub und kein Liebeslied eingegeben hat. Und da habe ich irgendwie 100.000 Aufrufe oder sowas bekommen. Und sehr viel Hate auf jeden Fall auch, weil es einfach nicht besonders gut war. Krass. Aber ich fand es auch Wahnsinn so, dass man irgendwie ein Video hochlädt und auf einmal hat das so viele, erreicht so viele Leute irgendwie. Das gibt's auch noch. Gibt's deine alten Videos eigentlich noch online?
Ja, ich habe aussortiert auf jeden Fall, weil ich auch am Ende jetzt nicht mehr alles einfach online haben wollte. So. Ich wollte nicht mehr der Cover-YouTuber sein. Es war auch schwierig, die von diesem Stempel dann irgendwie runterzukommen. Hm. Ja, vielleicht noch so zu dem Ende vom Cover-Ding. Dann habe ich nach meinem Abi 2000, also ich habe 14, habe ich Abi gemacht. Da habe ich dann nochmal ein Jahr durchgezogen, weil ich auch wirklich gemerkt habe, okay, da geht was und da ich krieg Feedback und ich krieg jetzt auch mindestens so und so viel Aufrufe wahrscheinlich. Also ich habe übrigens nie da wirklich viel Geld mit verdient. Also Cover-Songs ist ja immer urheberrechtlich schwierig gewesen. Also den Gedanken hatte ich, den gab es bei mir auch quasi nie. Es war immer für mich so eine Aufmerksamkeit und Reichweite generieren, damit ich damit irgendwie mal theoretisch eine Tour machen kann. Hm. Aber auch mit dem Gedanken noch am Anfang, ja, dann singe ich halt einfach auf der Tour Coversongs.
Hm.
Ne? Ich habe dann auch mal wie ein paar Songs geschrieben, das war auch immer alles auf Englisch und ich bin kein Native
Speaker.
Genau. ja, und sorry. Dann habe ich mal auch mal ein paar englische Songs geschrieben, ja.
Wie war das so? Wie zufrieden warst du damit? Oder wie hat sich das angefühlt, dann eigene Songs zu schreiben? Und war da schon irgendwie so ein bisschen drin, dass du gemerkt hast, krass, ich verarbeite hier auch wirklich Dinge mit diesen Texten? Oder wie hast du diese Texte angegangen?
Ja, genau, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall, wie war es? Nee, also natürlich schreibt man erstmal, ich habe ja schon mal auch am Anfang, wo ich auch ganz am Anfang noch war, habe ich auch schon mal einen eigenen Song geschrieben, aber das würde ich jetzt irgendwie nicht dazu zählen. Natürlich habe ich dann auch mal irgendwie für meine große Liebe, die es dann damals gab, oder so mein Liebeslied geschrieben und dann für die nächste auch und die nächste und die nächste und die. Und dann auch mal den gleichen Song, der nochmal vorgespielt, den ich eigentlich für die andere geschrieben habe. Nein. Doch, vielleicht. ja, so einer bin ich.
Großartig.
Nein, Quatsch. Oder vielleicht doch. Was wollte ich jetzt sagen? So, dann habe ich schon auf jeden Fall, die ersten Songs waren trotzdem, also es, guck mal, letztendlich diese Liebeslieder waren persönliche und ehrliche Songs. So, ich habe damit irgendwie Kinderliebe verarbeitet. So.
Ja.
Ich habe aber auch dann mal ein Lied geschrieben, was ich dann auch dachte, das könnte der mein Hit werden von meinen eigenen Songs, der hieß House Party. So, und dann merkst du schon, okay, wow, das muss deep sein, House Party.
Da muss es abgehen.
Song. So,
da brauchst du eine 4-to-the-floor-Kick und da gibt's hoffentlich ein bisschen DJ Bobo, würde sich wahrscheinlich, ich wollte sagen, im Grab umdrehen, aber erstmal dich tot, sorry.
Ja, gut. Das DJ Bobo-Ding, das werde ich nicht mehr los. Geil,
ja,
fuck.
Ja.
Es wurde dann da eher so ein bisschen One Direction-mäßiger, glaube ich. Die waren da auch gerade so am Start noch. So in die Richtung ging das. Es war schon eine Popnummer, so House Party, aber da ging es jetzt, war nichts persönlich eigentlich. Hm. Es war einfach nur, ich wollte einfach nur einen Pop-Hit schreiben.
Hm.
Und das hat auch nicht funktioniert.
Hm.
Und eigentlich, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, auch okay. Finde ich gut, dass irgendwie dann auch die persönlichen Songs, die ich jetzt schon rausgebracht habe, irgendwie besser laufen.
Ja, ich verstehe das voll.
Also da habe ich auch ausprobiert einfach, ne? Es war immer ausprobieren.
Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant, wie man so die ersten Schritte geht, vor allem wenn man dann selber was schreibt, weil wenn du halt lange gecovert hast und dann hast du ja erstmal coolerweise schon mal so super viel über Songstruktur wahrscheinlich gelernt und gemerkt, so ja krass, okay, und vor allem wenn man es selber produziert, hat man ja auch nochmal eine ganz andere Verbindung dazu. Es ist, glaube ich, ein wahnsinnig langer Prozess. Es ist wie eine Ausbildung, es ist wie ein Studium, sich mal hinzusetzen und das alles zu lernen und das halt irgendwie so spielerisch zu machen, ist total geil, dass du dich auch anscheinend ständig damit gestresst hast, zu sagen so, okay, ich muss jetzt hier mit diesem Video, das muss so viel erreichen und dann nächstes Jahr die Welttournee oder ist alles vorbei, sondern dass du das anscheinend einfach aus Spaß und der Freude gemacht hast. Das war so ein Leidenschaftsding, oder?
Auf jeden Fall war es Leidenschaft, aber es gab schon den Gedanken, okay, ich möchte das jetzt schon machen, weil ich möchte irgendwann natürlich mal auf Tour gehen. Ich möchte irgendwann mal erfolgreich sein. Ich möchte davon mal irgendwann leben können. Aber es war nie so, nie dann weitergedacht. So. Es war immer nur auch so echt Traum. Auf dieses Cover-Ding auch dann beschränkt.
Ja.
Bis ich dann irgendwann auch dann, ja, dann habe ich 2015, habe ich dann noch ein Jahr dieses Cover-Ding gemacht, was auch echt gut dann gelaufen ist, weil es regelmäßig war und so. Immer über 100.000 Klicks und so. Das war schon cool. Und Abonnenten auf der ganzen Welt irgendwie einkassiert. Das erzähle ich nur, weil es nachher interessant wird mit diesen, weil ich ja jetzt deutsche Musik mache.
Ja.
Ja, und dann habe ich aber, dann war natürlich irgendwann mal, ja, was machst du denn jetzt eigentlich da mal wirklich? Und auch studieren oder so müsste man eigentlich kommen. Dann wollte ich aber auch unbedingt nach Berlin. Ich war dann auch schon ein paar Mal in Berlin und habe irgendwie hier mal Songs geschrieben und war auch mal in Köln, hatte da Songwriting Sessions durch dieses Mediakraft-Konstrukt aber auch. Und
gab es irgendwann mal einen Punkt in deinem Leben, wo du, weiß ich nicht, vielleicht aus dem Elternhaus oder selber was mitbekommen hast, zu sagen, so eigentlich brauche ich, also du hast gerade schon angesprochen mit dem Studium, eigentlich brauche ich einen Job oder eigentlich brauche ich was Vernünftiges in Anführungsstrichen, dass du gesagt hast, okay, das mit der Musik ist schön und gut, aber das wird nicht meine, damit werde ich nicht meine Brötchen verdienen, ich gehe jetzt zur Sparkasse und lerne, wie man Leuten ein Konto verkauft oder so.
Ja. Ich wollte das auf jeden Fall nie. Und ich hatte auch bis dato echt noch keinen Job. So, ja. Ich hatte noch nie irgendwas gemacht. Ich habe mal mit einer Freundin damals Zeitung ausgetragen, glaube ich. Aber halt auch wirklich zweimal. So einfach, weil ich Bock hatte, mit der draußen rumzulatschen. Aber sonst habe ich, noch nie was gemacht. Ja. Ich hatte halt, ich hab nur ein paar Konzerte gespielt. Ich habe da auch dann mal ein paar Taler verdient. Ich habe dann schon gemerkt, okay, da kann man schon Geld verdienen. Ich war dann irgendwann, wurde ich mal hier nach Berlin eingeladen zur Google-Büro-Eröffnung 2012, 13, keine Ahnung, also wirklich noch sauer am Anfang.
Ja.
Und da habe ich dann auch schon mal irgendwie Geld gekriegt und dann war das auch ein bisschen mehr. Ich meine, das war Google. Und dann merkt man schon irgendwie manchmal, dass da auch was geht. Und dann war ich auf einmal bei Waititi damals, als sie dieses Album rausgebracht haben, auch mal kurz Voreact auf der U-Messe hier in Berlin. Und da habe ich auch irgendwie für 20 Minuten Cover spielen irgendwie komisches, gutes Geld verdient, was irgendwie merkwürdig war. Und da hat man das hat man schon gemerkt. Aber wie gesagt, auf YouTube oder so ist nie wirklich was bei rumgekommen. Das war ein Taschengeld.
Ja. Aber du hattest auch niemals irgendwo den anderen Plan. Oder hast du irgendwann irgendwas studiert? Bist du irgendwann zur Uni gegangen?
Genau, ich habe dann 2015 diesen Cover-Kram gemacht und dann bin ich 2016 April habe ich dann mich entschieden mit Tamino, der meine Videos produziert und jetzt auch bis gerade mein Mitbewohner war, mich entschieden, lass mal nach Berlin und da weitermachen.
Wo kommst du ursprünglich her? Weil ich glaube, du hast auch mal Songs über deine Heimat geschrieben.
Genau, ich habe meine Wurzeln auf so einer Insel, die heißt Jüst. Da wohnen meine Großeltern, mein Vater kommt daher und die sind da groß geworden und erwachsen, da habe ich meine Wurzeln und da bin ich auch immer und ganz oft. Das würde ich so als meinen Rückzugsort auf jeden Fall bezeichnen und irgendwie ist es auch ein wichtiger Punkt für mich mit meinem Dad. Vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal zu.
Bestimmt, ja.
Aber eigentlich, meine Mom wohnt in der Nähe von Bremerhaven, Bremen, auf dem Dorf, so auf so einem kleineren. Also nicht ganz kleines Dorf, aber so ein bisschen größer. Okay. Und da haben wir halt dieses Haus, wo dann auch dieser Keller war, wo dann alles so losging.
Ja.
Also ich komme aus dem Norden auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich dann auch irgendwie auf Jüst, habe ich dann Tamino kennengelernt, weil der da irgendwie für so ein Musikfestival das Image-Video gedreht hat. Und der kommt aus der Nähe von Oldenburg und das war nicht so weit entfernt. Und dann haben wir gedacht, ja, dann lass mal dieses House-Party-Musikvideo drehen. Das war auch wirklich geisteskrank.
Gibt es das noch online? Weil das würde ich eigentlich gerne sehen.
Gibt es in den Tiefen irgendwo zu finden, ja. Ich werde auch manchmal immer noch von meinen Freunden gefragt, weil ich die natürlich alle mit reingezogen habe. Das war wirklich wahrscheinlich immer noch das krasseste Video, was ich je gemacht habe, ohne Witz. Weil wir haben da wirklich übertrieben. Wir dachten, okay, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke so. Und haben, ich weiß nicht, wir haben wir hatten Pyrotechnik, die haben wir aber halt selber gezündet, keine Ahnung. Und wir waren auf dem Schrottplatz, haben da Bengalos gezündet. Gleichzeitig flogen noch Cheerleader, eine komplette Cheerleader-Gruppe, die aus Oldenburg 1,5 Stunden angereist ist.
Was geht?
Auf dem Schrottplatz, geil, alles ausgeleuchtet. Flogen Cheerleader zwischen den Bengalos durch die Luft. Ich habe all meine Freunde und die ihre Freunde auf diesen Schrottplatz eingeladen und so. Wirklich.
Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Ey.
Das war wirklich, es ist immer noch ein krasses Video. Es ist auch am Anfang super cringe, weil ich wirklich da so noch nicht so ganz wusste, was mache ich? Wer bin ich eigentlich? Yeah, was will ich sein? Und da war so, wie so, one more minute und dann two. So richtig so mit ekliger Performance. Erst so im Klassenraum, so ganz cringe.
So ein bisschen Backstreet Boys klingt das
richtig
eigentlich.
Richtig komisch. Und am Ende ist es dann halt eskaliert, mit auf dem Schrottplatz flogen auf einmal Cheerleader durch die Luft. Also wirklich, die sind im Bogen geflogen. So.
Das Video muss ich auf jeden Fall gleich suchen. Das führt kein Weg dran vorbei.
Ja, yes, okay.
Aber großartig, großartig. Ich glaube auch, dass es, dass in dem Prozess, den du da gemacht hast, ja absolut drinsteckt, dass du hast es gerade angesprochen, du wusstest gar nicht so richtig, wer du bist und wie das alles geht. Sich zu finden als Künstler ist einfach ein wahnsinniger Prozess. Also erstmal irgendwie nur seine Stimme zu finden, in deinem Fall ja wortwörtlich, weil du auch wirklich singst. Ich habe das jetzt in der Stand-Up-Comedy-Szene, wo ich bin, da habe ich auch viel drüber geredet und viele Leute sagen, es dauert 10 Jahre, bis du darin wirklich gut bist. Oder also es kann 10 Jahre dauern, bis du den Charakter gefunden hast, den du magst und deine Aussprache gefunden hast, wie du magst. Und ich glaube, das geht vielen Künstlern, oder es ist, glaube ich, bei vielen Künstlern so, es ist einfach ein Prozess, für den man sich Zeit nehmen sollte. Und manchmal vielleicht Leute das auch so ein bisschen überstürzen, so, dass man sich nicht diese Zeit nimmt, wirklich herauszufinden, was passt denn zu mir, was bin ich für ein Mensch, wie drücke ich mich aus? Und das scheint so, als hättest du diese Zeit in deiner Jugend gut genutzt und dann in diesen Cover-Videos und dann in den ersten Songs, die du selber gemacht hast. Und meine Güte, dann ist halt mal was dabei, was ein bisschen lustig ist oder sowas. Aber ich finde es mega cool, dass du es gemacht hast und auch so diesen Macherwillen hattest, zu sagen so, ich hole mir jetzt die Cheerleader aus Oldenburg und ihr fliegt da jetzt durch die Luft, weil das muss ein geiles Video werden.
Ja. Oh, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe denen dann irgendwann mal versprochen, dass ich bei denen vorbeikomme als Dank und irgendwie denen eine Runde Cheeseburger ausgebe. Das kommt mir gerade noch. Habe ich nie gemacht. Gut, dass mir das jetzt einfällt und ich es ausspreche.
Die Cheerleader aus Oldenburg finde ich auch schon wieder einfach geil. Einfach, das ist, na gut. Sehr, sehr schön. Okay, das ist eine gute, sehr, sehr gute Anekdote. Das freut mich auch immer sehr, wenn wir hier im Podcast irgendwie eine schöne Anekdote irgendwo zwischendurch holen. Wenn ihr was einfällt, immer gern drauf losreden.
Ja, DJ Bobo, Cheerleader fliegen durch die Luft. Geil, cool.
Ja, man muss einfach dahinter ehrlich stehen. So. Und das gehört dazu. Genau, also die ersten Songs, die ersten Versuche, so coole Sachen zu machen, und da hast du eben Tamino kennengelernt, anscheinend so ein Partner in Crime, mit dem du was zusammen produzieren konntest, wo du jemanden an der Hand hast, der auch an der Kamera was drauf hat, was ja auch wahnsinnig wichtig ist, wenn man sich öffentlich mit Videos darstellen möchte.
Genau, das hat das Ganze, das war noch auch diese Coverzeit, so das Ende von dieser Coverzeit, wo wir dann auch immer zueinander gefahren sind und irgendwie man wirklich die Einnahmen, die wir mit YouTube gemacht haben, das war dann nur das Bahnticket oder das Spritgeld. Also wirklich, mehr war das nicht. Und dann sind wir immer zueinander gefahren und hatten halt Bock und haben dafür gebrannt. Wir haben uns in diese Coversongs gemacht und dann kam diese Entscheidung, okay, jetzt geht's nach Berlin, studieren und da irgendwie auch noch weitermachen. Wir haben in Berlin ich studiert an dieser HDPK. Mhm. War eine private Uni, also auch noch viel Geld ausgeben im Monat, was ich jetzt immer noch abzahle auf dem Kredit so.
Oh, krass.
Also Studienkredit, aber ist ja relativ normal, wenn man private Uni
macht.
Und
was hast du dann da studiert?
Da habe ich Musikproduktion studiert, also quasi das, was ich mache. Es war auch okay, ich habe 3 Semester bezahlt und 1,5 war ich da.
Scheiße.
Aber jetzt nicht, weil ich schlurig war am Ende so, sondern weil ich dann irgendwann die Möglichkeit bekommen hatte, auf einmal mit den Lochis auf Tour zu gehen, die ganze Tour. Und dann war ich da Support Act. Und da war gerade dieses Hashtag Zwilling-Album, was ja auch Platz 1 war und so weiter, wo die mich mitgenommen haben, wo ich dann auch immer noch für dankbar bin und so. Ja. Was ultra krass war. Wir waren vor 50.000 Leuten gespielt, also auf der ganzen Tour. Damit, ne?
50.
Und dann die 100.000 Tickets verkauft, glaube ich.
Und stimmt, dafür haben die eine goldene Schallplatte bekommen für die 100.000 Live-Tickets. Ne? Die hängen, glaube ich, bei Patrick oder sowas in der Richtung.
Ja, genau.
Daher weiß ich
Patrick
das.
Hat eine, ich nicht, aber gut.
Ja, super krass auf jeden Fall. Und das ist ja auch, also du hast es gerade angesprochen, erstmal, ich glaube, so im kreativen Bereich ist es häufig so, dass man was studiert und dann eben, also ich habe ja auch mal ein Semester Film studiert, aber dann halt in diesem Semester auch schon irgendwie die erste Möglichkeit bekommen, vor der Kamera, mit der Kamera zu arbeiten. Das war mir viel wichtiger in dem Moment, als jetzt das Studium zu Ende zu bringen. Und das wird bei der Musik ja genauso sein. So nachher zählt nicht, welche Note du in der letzten Prüfung hast, sondern was für Songs du machst und wen du kennst und wie das so läuft. Willst du nochmal so ein bisschen, als du auf Tour gegangen bist mit den Lochis, was hast du da für Songs gespielt? Hast du da schon Songs gehabt, die wo du gesagt hast, geil, ich bin jetzt hier Singer-Songwriter und ich kann hier, wie 20 Minuten, 30 Minuten, was hast du da
gespielt? 30 Minuten habe ich gespielt. Ich habe da 5 Cover-Songs gespielt und einen eigenen, den ich geschrieben habe. Und den gibt es auch immer noch. Das ist dieser Song Nicht Ich, das ist auch der erfolgreichste von denen, also erfolgreichste, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt.
Ja.
Den habe ich irgendwie auch noch davor gerade so geschrieben und das war auch wirklich tatsächlich mit dem Produzenten, mit dem ich jetzt auch meistens noch zusammenarbeite. Mhm. Palle ist das, mit der meine Songs auch jetzt gerade mischt, die neuen Sachen. Mit dem und Fabi habe ich Nicht Ich geschrieben und den haben wir dann auch auf der Tour gespielt und dann hatte der auch irgendwie diesen Hype bekommen, so ein bisschen. Hype, also ne, wirklich klein, aber dadurch hat er auch, glaube ich, diese ganzen Streams und Aufrufe dann bekommen, weil wir dann nach der Tour haben wir den dann auch erst rausgebracht.
Ah, krass.
Mit Video und genau.
Nice. Was war das für ein Gefühl, auf solchen Bühnen zu stehen und dann auch einen eigenen Song zu spielen? Wie war das? Warst du da aufgeregt? Wo konntest du damit einigermaßen gut umgehen? Weil es ist ja schon mal ein krasser Change von, ich mache hier in meinem Zimmer YouTube-Videos und ich sehe die Zahl irgendwie hinzu, ich stehe auf der Bühne und die Leute sind da.
Ja, das war mir dann noch nicht so bewusst, glaube ich. Das war ein ganz komischer Film, auf dem ich da, glaube ich, gerade war. Nee, das war dann noch nicht so dieses, ich spiele hier gerade einen eigenen Song, der auch eigentlich persönlich ist und dem es auch um wirklich was geht, was mir passiert ist. Es ist wirklich auch ein richtiger Popsong, also er ist schon auch nicht so kantig, wie es vielleicht bei mir jetzt ist. Also da habe ich es wirklich, glaube ich, noch nicht gemerkt. Und dann kam halt nach dieser Tour und nach Nicht Ich, genau, dann ging es gerade los, wo so es anfing, dass sich Schalter bei mir umgelegt haben, wo dann mein Manager in mein Leben gekommen ist, aber ist wirklich so, ist eigentlich nicht übertrieben, wo dann auf die Lochis, jetzt heißen sie nicht mehr die Lochis, aber
Die Lochmans.
Ich habe vorgestern erst mit denen noch Musik gemacht und ich weiß, dass sie nicht mehr die Lochis heißen, aber irgendwie ist es halt so drin. Sorry an der Stelle. Dann haben die Jungs halt eine eigene Managementfirma gegründet und eine Produktionsfirma und alles. Das ist auch ziemlich groß gewesen am Anfang. Und da war ich dann auch einer der ersten Künstler quasi. Die wollten sich halt auch ein bisschen breiter aufstellen und langfristiger irgendwie ein Standbein aufbauen. Und da kam dann auch Andy auf einmal ins Spiel, mein Manager, auch immer noch Manager, der mal für mich eine Zeit lang noch über Mediakraft für mich ein Studentenprojekt es gibt ja noch diese Popakademie in Mannheim.
Ja.
Sorry, falls ich gerade so springe.
Alles gut.
Ich muss es gerade für mich selber. Der hat in der Popakademie studiert, auch eine renommierte Musikschule. Da geht man eigentlich am besten hin, glaube ich. Ist auch nicht privat, aber habe ich mich auch schon mal versucht. Vorstellungsgespräch, Dingsbums, habe ich nicht geschafft. Und Andy hatte halt seinen Masterstudiengang gerade gemacht und der ist dann da in dieses Development-Projekt reingerutscht, das wie Mediakraft wollte. Halt ein Artist-Development-Projekt anbieten quasi oder irgendwie so. Und dann war ich halt da der Künstler und dann hat Andi mit seinen anderen Leuten, Kommilitonen, haben die dann mit mir irgendwie so ein Projekt erstellt. Richtig meine USPs, Unique Selling Points und kann ich eigentlich und
was ist da so bei rumgekommen, wenn ich da direkt einhaken darf?
Ja, genau. Also mein Unique Selling Point ist halt quasi jetzt nicht meine Stimme, so nicht meine Stimmfarbe. Ich habe jetzt keine rauchige, kratzige, gebrochene Stimme. Ich glaube, die ist jetzt relativ normal, also auch beim Singen. Aber mein Unique Selling Point ist halt das, wo wir gerade die ganze Zeit geredet haben, dass ich halt alles selber mache, dass ich alle Instrumente auch irgendwie spielen kann und dass irgendwie mich selbst vermarkten kann auch noch und mich halt selbst alleine auf die Bühne stellen kann und dass das auch irgendwie funktioniert. Also das hat man dann ja auch spätestens dann auf dieser Tour gemerkt, dass ich halt wirklich alleine da einfach mit einer Loopstation, meiner kleinen Mini-Gitarre da stehen konnte und die Leute irgendwie zum Mitmachen so gekriegt habe. So. Und das ist mein unique selling point.
Ja, ja, ja. Klingt immer bescheuert, wenn so also mit solchen Marketing-Terms.
Genau, aber es ist halt wirklich so.
Ist ja, ne? Auch, ist ja auch wahnsinnig beeindruckend mitzubekommen, dass du so viele Dinge da gelernt hast und gemacht hast und eben auch an diesem Punkt bist, zu sagen, so, ich kann mega viel von mir selber alleine produzieren. Das ist eine super, super gute Eigenschaft. Und um auch nochmal ein bisschen zur Ausgangsfragestellung zurückzukehren, zum kreativen Verarbeiten, das hilft natürlich dabei auch wirklich viel, viel zu machen, weil, also ich kann zum Beispiel Texte schreiben und ich kann auch ein kleines bisschen Gitarre spielen und so ein bisschen Instrumente. Aber wenn ich wirklich mir fehlt, glaube ich, noch viel Handwerkliches, um wirklich mich auszudrücken oder mich vor ein Klavier zu setzen und sofort auch irgendwie anzufangen. Und also ich finde Musik wahnsinnig toll und ich liebe Musik, aber mir fehlt, glaube ich, das Handwerk dazu, manchmal diese ganzen Dinge wirklich so auszudrücken, wie ich sie in meinem Kopf habe. Und ich glaube, du hast diesen Skill einfach und kannst dadurch, deswegen ist diese Fragestellung auch so cool, eigentlich darüber zu reden und das gerade darüber von dir zu hören, wie du dazu gekommen bist, diesen Skill zu haben, dass du mehr oder weniger frei auch dich mit Instrumenten und Musik halt ausdrücken kannst. Das ist ja mega geil.
Ja. Ja.
Wirklich schön. okay, kommen wir mal weiter zu dem zu sprechen, weil du hast gerade schon mal, immer wieder fallen Namen von Freunden von dir oder von, also es klingt so wie Arbeitskollegen, aber es sind ja in erster Linie auch Freunde. Also du arbeitest ganz, ganz eng mit Freunden zusammen. Was hat das für einen Stellenwert für dich?
Ich glaube, was bei mir manchmal eher auch, das kann auch ein Problem werden, glaube ich, dass ich manchmal auch Leute, mit denen ich halt erstmal zusammenarbeite, schon viel zu dolle in mein Herz einschließe und direkt als Freunde bezeichne.
Ja.
So, zumindest wurde mir das auch neulich mal gesagt. Was ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht so schlimm finde, aber ich, dieses Musikmachen ist so persönlich. Ich hatte heute erst wieder eine Session, wo ich halt auch da war ich Texter und habe für eine Künstlerin da mit ihr geschrieben. Habe ich auch gleich gesagt, ey, yo, du musst jetzt wissen, die war auch noch ganz am Anfang, musst jetzt wissen, wie viel Persönliches und Privates du mir erzählen willst, aber am besten ist es, wenn du mir wirklich einfach alles offen und ehrlich erzählst, dann können wir am besten einen ehrlichen und guten Song schreiben. Mhm. Und da halt dieser Prozess quasi so ehrlich ist und man fremden Menschen dann schon alles erzählt, werden es irgendwie automatisch gleich Freunde.
Mhm.
Oder irgendwie ist dieses Gefühl von Freundschaft auf jeden Fall direkt da. Und dementsprechend wird durch diese Arbeit, die ich mache, und die Leute, die dann da irgendwie immer dazukommen, sind das halt irgendwie auch automatisch Freunde. Mhm. Und das hat sich jetzt auch vor allem bei meinem Schlagzeuger, Fredo, hat sich das so entwickelt, dass das halt, der hat mich wirklich auf Instagram angeschrieben und gesagt, ey, yo, falls du mal einen Drummer brauchst, dann melde dich mal.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, geil, ja, ich brauche auch einen Drummer eigentlich. Dann haben wir uns getroffen, hat auch direkt gefunkt. auf einmal wurde da auch eine richtig gute Freundschaft draus. Mhm. Und jetzt hängen wir ab oder machen Sport. Und gestern Abend war ich auch noch mal kurz, weil der bei mir jetzt ums Eck wohnt, einfach nur mal eben eine Pommes bei dem essen. So. Also das sind jetzt auch Freunde geworden und nicht einfach nur, wie es vielleicht auch in anderen Bands ist oder bei anderen Leuten, die auch so Musik machen wie ich. Das wirklich alles richtige Freunde auf jeden Fall sind. Mhm. Auch Patrick ist ja ein gemeinsamer Freund von uns. Patrick ist ein richtig, richtig guter Freund geworden. Das hat sich auch erst so über das letzte Jahr nochmal wirklich richtig gefestigt. Also ich glaube, ohne so Leute hätte ich es auch jetzt hier in Berlin zum Beispiel, glaube ich, gar nicht ausgehalten. Am Anfang war das wirklich hier noch schwierig, glaube ich, in dieser Uni-Zeit. Da hatte ich auch wirklich einfach keine Zeit und auch nie so war mir das auch echt nicht so wichtig, glaube ich, weil ich auch immer nur auf meinem Film war und ich. Das war, glaube ich, auch echt schon viel. Und ich muss das jetzt schaffen und dann muss ich noch schnell kurz in die Uni und dann will ich aber auch wieder meinen YouTube-Kram machen und das irgendwie so. Und dann habe ich aber zum Glück jetzt nach 3 Jahren hier wirklich Freunde gefunden, also richtige Freunde, was mich wirklich glücklich macht. Und deswegen bin ich auch nochmal jetzt gerade erst frisch umgezogen hier nach Friedrichshain. Mhm. Ich habe vorher ja ganz im Westen gewohnt, in Charlottenburg. Ja. Und
wenn man nicht aus Berlin kommt, ist es wichtig zu sagen, dass das wirklich eine Weltreise ist.
Ich war immer abends auf ein Bierchen oder so, mal kurz eben rumkommen, ist nicht möglich, weil man musste 50 Minuten mit der S-Bahn fahren.
Ja.
Und das ist halt hin okay, aber zurück ist es halt ultra.
Das ist echt krass. Ich habe auch echt, also diese Relationen sind echt heftig. Ich hatte hier mal Besuch von Freunden aus Köln. Und das war dann halt immer, ich dann so, wie lange brauchen wir da hin? Ich so, ist mega nah, wir brauchen nur eine halbe Stunde. Und die waren so, eine halbe Stunde? Und dann auf der anderen Seite bin ich in Köln und bin so, ja, wie lange brauchen wir dahin? Ist mega weit weg. Viertelstunde zu Fuß.
Ja, das ist voll normal. Viertelstunde zu Fuß ist normal.
Also die Relation, also es ist ein krasser Unterschied. Wenn man hier eine Weile lang wohnt, gewöhnt man sich dran. Aber ich habe auch Freunde in Charlottenburg und im Wedding und die sehe ich leider nicht. Also ich hatte das mit Patrick am Anfang genauso. Patrick hat im Wedding gewohnt und ich war, ich glaube, erst in Lichtenberg oder sowas. Und das ist einfach, also wir haben uns die ersten anderthalb Jahre, wie wir in Berlin gewohnt haben, einfach nicht gesehen, weil es so weit weg war. Und das ist super wichtig, hier in dieser Stadt Leute nah bei sich zu halten. So. Deswegen, wenn du sagst, so, du hast Freunde, versuchst Freunde aufzubauen, in Berlin muss man wirklich viel investieren in Freundschaften, damit man sich regelmäßig sieht, weil man ansonsten halt echt so viel los, jeder macht sein eigenes Ding, so ist mega schwierig. Und deswegen krasser Move, dass du jetzt auch dann hier hingezogen bist, um auch wahrscheinlich auch um näher an deinen Freunden dran zu sein, oder?
Das war wirklich einer der Hauptgründe auf jeden Fall, weil wir viel abgegangen haben und dann hieß es irgendwann, ja, Janik, wann ziehst du denn jetzt eigentlich mal hierher? Man muss nicht wieder zurück nach Hamburg oder Potsdam fahren, hieß es dann immer. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich echt machen. Vor allem meine, alles, was musikalisch bei mir tagtäglich so passiert, ist hier im Osten so, Kreuzberg, Friedrichshain. Und ich musste immer fahren. Also, und jetzt, gut, jetzt nutze ich noch mein Monatsticket aus, was jetzt bald abläuft. Und dann hole ich mir ein Fahrrad. Und dann brauche ich kein Geld mehr für diesen ganzen Carsharing-Kram und Bahn-Kram zahlen.
Voll gut. Okay, ich möchte nochmal das Gespräch Richtung. Wir sind mega abgedriftet, aber ich mag das ja auch. Nee, alles gut. Genau dafür sitzen wir hier. Genau, also ich möchte nochmal zur Ausgangsfrage zurückkommen. Wie geht kreatives Verarbeiten und das? Wir sind ja jetzt in der Storyline, die wir bisher so gehört haben von dir, wie sich das entwickelt hat bei dir in deinem Leben angekommen, bei einem Punkt. Du bist hier, du hast eine gute Rahmenbedingung, du kannst mehr oder weniger die Musik machen, kannst das auch hauptsächlich machen, kannst deine ganze Zeit daran verwenden, ne? Also du bist quasi in dem Punkt dann schon Fulltime-Musiker gewesen und dann ging es irgendwie daran, Songs zu schreiben. Und wie hast du das angegangen und wie ist das entstanden?
Genau, da waren wir am Ende bei dem Andi stehen geblieben und dieses Schalter umlegen. Und dann gab es diesen einen Tag, den vergesse ich wirklich nie irgendwie, wobei an dem Tag wahrscheinlich gar nicht so mir so bewusst war. Ja. Aber dann war nach diesem Nicht-Ich-Kram, als der dann so vorbei war, diese Songphase, bin ich dann in so ein leeres Büro gekommen, was gerade hier die Jungs da quasi für ihre Firma sich gemietet haben. Bin ich in diesen riesen weißen Raum gekommen, mit einem weißen Schreibtisch drin und wir saßen da dann irgendwie und dann fragt Andi mich so, der dann mein Manager schon war, und auch übrigens extra quasi für diese Firma und auch irgendwie auch für mich, glaube ich, nach Berlin gezogen ist.
Krass.
Dann auf einmal fragt Andi mich so, oder ich wollte natürlich irgendwie auch weitermachen, auf einmal fragt er mich dann so, ja, aber Janik, wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Und dann war für mich so, ja, ich will Musik machen und ich bin der lustige Janik von nebenan so mäßig war. Das war wirklich so meine Antwort. So, was habe ich gesagt? Ja, irgendwie sowas. Ja, der charmante, lustige von nebenan. Oder irgendwie sowas habe ich gesagt. So richtig komisch. Ja. Und dann sagt er so, ja, nee, aber was willst du denn überhaupt sagen? Und wer bist du eigentlich? So, hast du dir schon mal diese Fragen gestellt? Und nö.
Krass.
Und das war wirklich so, nö. Bin ich damit nach Hause und habe es irgendwie auch echt nicht so, das war, habe ich ja gar nicht so gemerkt. Und dann ging es irgendwie so los, dass wir dieses, ja, wo komme ich jetzt eigentlich her? So, das sind ja diese ersten Punkte von, wer bin ich eigentlich? Und was will ich eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Was sind meine Wurzeln? Und so diese Vergangenheit einmal irgendwie zu reflektieren. Und dann ging das damit los, dass ich halt das verarbeitet habe in den Songs. Und dann habe ich da 2018, ja, habe ich dann ja angefangen mit diesen EP-Releases von dieser Richtung Ich-Reise, wo ich dann über meine Heimat erzählt habe, aus meinem Norden, von der Insel. Und dass da dieser Prozess auf jeden Fall beginnt, so wer bin ich jetzt eigentlich? Dann habe ich mich auch mit dem Thema in der Zeit krass beschäftigt, gelesen, gehört, geguckt, was auch immer.
Was heißt mit welchem Thema? Mit dem Thema, wer du bist, oder wie man herausfindet?
Selbstfindung einfach. Ja. So dieses Riesenthema Selbstfindung, was für mich wirklich nicht präsent war eigentlich. Ja. Und dann ist das halt auch natürlich durch Songwriting-Sessions entstanden, wo ich dann halt ich habe sogar mit Andi Songs geschrieben, ja. Mit meinem Manager habe ich einen Song geschrieben, so, was ja auch ultra cool ist. Habe ich 17 Kilometer geschrieben, wo es halt auch dann am Ende diese Frage kommt, ja, wer oder was will ich sein? Und habe doch eigentlich alles, was ich brauche und so. Aber dass man halt irgendwie aus dieser Bubble auch erstmal rauskommen muss, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ja, da ging diese Zeit los, wo es dann gerattert hat und wieder Schalter umgelegt wurde, was irgendwie für mich ein wichtiger Punkt war. Und ja.
Ich finde es mega krass, was du erwähnt hast, wie so diese eine Frage dich so richtig wie so ein Schlag gegen die Schläfe in einem Boxkampf so ausgenockt hat, dass du warst so richtig so, weil ich glaube, ich habe eine ganze Weile auch genauso funktioniert, so irgendwie halt immer so sehr, sehr verkopft auf meine eigenen Sachen fokussiert und dann auf einmal, ich habe dann bei mir was, mein guter Freund Simon, den ich irgendwann glücklicherweise kennengelernt habe, der hat mir auch irgendwann mal so Fragen gestellt, wo ich so da saß und war, erst habe ich irgendwie so eine schnippische, lustige Antwort rausgehauen und dann nachher war es immer so, Alter, krass, so, das ist, ey, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Und auch super geil für unsere Ausgangsfrage, dass für dich diese Fragen, die super essentiell sind für jeden Menschen im Leben, dass du die dann mit der Musik angegangen hast, dass du gesagt hast, so, okay, mega interessant. Und jetzt nehme ich diese Selbstfindung und stecke sie in meine Lieder, stecke sie in meine Texte. Dadurch, das war wahrscheinlich ein mega emotionaler Prozess für dich irgendwie, diese Dinge, auch deine Vergangenheit wieder zu besuchen und dann zu sagen so, okay, und jetzt schreibe ich dann noch ein Lied draus. Also, wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, total verrückt, weil ich auch irgendwie manche Sachen gar nicht so richtig wusste oder auch manche Sachen auch verdrängt habe, glaube ich, einfach oder einfach nicht beachtet habe. So, ich habe dann, ich habe im 2018 im März kam der erste Song raus und ich habe Weihnachten davor, weiß ich noch, habe ich so alte VHS-Kassetten von meiner Mom gekriegt, wo halt echt, die ich alle digitalisieren wollte, weil ich die irgendwie dann vielleicht im Video benutzen wollte. Und da habe ich dann auch wirklich so diese ganzen alten Sachen gefunden, wo ich halt auch noch der kleine Hosenscheißer war und sowas und dann auch meinen Vater gesehen habe und meine Mutter und halt auf der Insel, wie wir da am Strand lang sind und so, beziehungsweise ich da rumgeschoben wurde und also Sachen, die ja, so Sachen, die ich dann da gesehen habe, so dass meine, da genau, das erste, dann habe ich ja dieses Video rausgebracht im März, 17 Kilometer, der erste Song und das fängt an mit dieser Kinderstimme, Hallo Mama, Hallo Yannick, das war auch so ein krasser Moment, als ich dieses Video gefunden habe auf dieser VHS-Kassette, auf diesem kleinen Camcorder da, weil ich in dieser Stimme von meiner Mom, wie die gesagt hat, Hallo Yannick, kriege ich immer noch Gänsehaut. Einfach nur, wie sie es gesagt hat, ich habe noch nie so viel Liebe gehört aus einer Stimme raus einfach. Das war so unfassbar, es hat mich so geflasht, das habe ich mir immer wieder angeguckt. Wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut, wie meine Mutter sagt, Hallo Yannick, und es einfach mich, da war so viel Liebe drin, das hat mich so weggeflasht. Und da habe ich erst gemerkt, krass, ich wurde so dolle geliebt. Also so Sachen, die man halt einfach nie so gemerkt hat. Und das waren dann so diese ersten Prozesse, ne? Ja.
Also damit irgendwie und, ja, bitte.
Ja, das wurde dann quasi auch ja alles benutzt und verarbeitet in diesen Musikvideos. Ich habe das dann ja auch persönlich in diese Musikvideos reingebracht, dann auch diese VHS-Dinger. So.
Und das war ja auch, also zum Thema Verarbeiten gehört ja auch dazu erstmal, dass man ja, dass man da was erkennt, dass man vielleicht auch eine Geschichte sieht und dass man vielleicht auch, also hast du da irgendwo auch rausgezogen so ein bisschen, also was hast du über dich selber gelernt oder wie war das? Hast du so gemerkt, so krass, hier sind wirklich Dinge, so wie du es gerade gesagt hast, so wow, ich wurde viel geliebt oder das und das ist mir wichtig. Hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du so in Anführungsstrichen aufwachst oder halt merkst, so krass, das bin ich für ein Mensch und da lerne ich gerade so viel und da kann ich voll viel auch für den jetzigen Moment rausziehen und wie ich mein Leben jetzt lebe?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war eine aufregende Zeit und dann haben wir das auch alles in Songs gepackt und mit anderen Leuten habe ich mich auch zusammengesetzt, mit denen ja auch immer darüber geredet, ne? Und auch diese, auch fremde Songwriter oder so, also das waren ja nie viele Leute, aber man hat einfach, war trotzdem in diesem Austausch immer mit den Leuten, ja.
Krass, krass. Mega, mega interessantes, mega interessante Sache da, deine Heimat so ein bisschen wieder zu entdecken. Und das war jetzt, wir reden jetzt gerade von 2019, sind die Songs rausgekommen? Oder
nee, 2018 kamen die raus. 2019 habe ich ja jetzt, das war ja letztes Jahr, genau, da habe ich ja wieder, da war das Ende von dieser Richtung, ich reise im März mit der Tour. Und dann habe ich ja jetzt das Jahr über bis jetzt quasi gerade Songs geschrieben.
Und diese Songs, die damals dann entstanden sind, das waren so die ersten Tracks, in denen du selber auch gesagt hast, so hier bin ich jetzt ehrlich mit mir und versuche mich selber zu finden und schreibe da was.
Genau, das war wirklich halt auch der Anfang. So, das bin ich jetzt. Und es diente auch nie groß dem, dass es der Riesenerfolg werden sollte. Das kann man ja auch eh nie berechnen, ne? Oder sagen so, ja, der Song wird jetzt der Hit. Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir auch angenommen, aber es war nie groß, dass der Plan jetzt damit riesen erfolgreich zu sein, wie so ein, ich sag jetzt mal Vincent Weiss oder so, sondern halt einfach mich aufzubauen als Künstler und zu sagen, okay, das ist, damals war es ja noch Yannick Brunke, oder ist mir eigentlich scheißegal, so, jetzt heißt ja nur noch Brunke, ist kürzer. also es geht einfach darum, so zu wissen, okay, wer ist der Typ und wofür steht er?
Ja.
Und das kann man, glaube ich, jetzt ganz gut sagen anhand dieser Songs oder dieser Entwicklungen, auch dass ich die Leute mit auf die Reise genommen habe damals.
Ja. Also okay, mega gute, also auch nochmal wieder was für dich gelernt, so ein bisschen, ne? Also die Art und Weise, wie verarbeite ich, also da hast du ja wirklich gelernt, wie verarbeite ich wirklich Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Ja. Und hast du manchmal auch das Gefühl, dass du dich dann in diese, also wie war das, dich in Momente reinzuversetzen? Gab es bisher Songs, die besonders emotional waren in dieser Auswahl von Songs? Ich glaube, wie viel waren das, die du da 2018 12. Rausgebracht hast? 12 Songs.
Ist also viel. Von März. Bis März, ja. Also
ja, hast du einmal ein Jahr lang. Und diese Songs hast Monat. Du vorher über was für einen Zeitraum geschrieben?
Schwierig. Also das hat sich irgendwann überlappt. Also ein paar waren schon fertig. So die erste EP, das waren ja 3 EPs. Mhm. 4 Songs jeweils. Die EP muss schon fertig gewesen sein im März natürlich. Und ein paar Songs für die zweite auch. Mhm. Das hat sich dann irgendwann überlappt. So richtig kann ich es nicht sagen. Der letzte Song war auch auf jeden Fall der letzte Song, den ich geschrieben habe und auch kurz vor knapp, glaube ich.
Okay. Mega krass.
Ja, und das Emotionalste, was für mich war, was ich gemerkt hatte, war, glaube ich, ja, als ich im März letzten Jahres hatte ich meine erste eigene Tour gespielt, was auch immer so das Ziel war von diesem Ganzen, dass ich dann eine Tour spielen kann und Leute zu meinen Konzerten kommen und meine eigenen Songs hören wollen. Mhm. Und da waren wir dann in Berlin beim ersten Konzert auch hier. Warst du da auch?
Ich glaube, da war ich wahrscheinlich schon auf Weltreise und wahrscheinlich nicht mehr da. Wann war das?
Ja,
das
2. März, glaube ich.
Ja, am 6. Echt, das war der Tag meiner Abschiedsparty. Und ich bin am 6. März bin ich auf Weltreise gegangen. Ah, deswegen war ich auf dem Konzert leider nicht dabei.
Ah, ja, klar, auf mal schön erstmal eine Party machen, aber nicht auf meinem Konzert. Ich meine, da hat ja nur Patrick auch noch gespielt.
Alter, ich geh sofort aus dem Podcast. Alter.
auf jeden Fall, was krass emotional war, war das dieser eine Song, den ich auf der letzten EP geschrieben habe, der heißt Ende der Welt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen postapokalyptisch und Corona-Virus-like. Incoming so. Ja. Es geht eher so darum, dass ich am anderen Ende der Welt war. Ja. Und da war ich dann
auch. Du warst auch reisen.
Ich war auf Weltreise, aber halt nicht so lange wie du, sondern nur einen Monat und habe dabei auch die Kamera dabei gehabt und wir haben gefilmt und hatten auch so ein bisschen so einen Plan, was wir so ungefähr brauchen und machen wollen. Natürlich haben wir auch einfach mal nichts gemacht. Mhm. Egal, zumindest waren wir dann im März hier in Berlin auf der Bühne und haben diesen Song gespielt. Und in dem Song habe ich das erste Mal so dieses Thema von mit meinem Dad angekratzt. Mhm. Am Ende vom Song. Und ich weiß noch, wie ich das nicht steuern konnte. Und ich sage jetzt mal, ich weine eigentlich nicht oft. Oder ich bin auf jeden Fall emotional und sensibel, aber ich weine jetzt, glaube ich, nicht oft.
Ja.
Und auf einmal habe ich so diesen Song gesungen, das Ende. Oh Gott, ich spiele den ja auch nachher noch. Ja. Da kam auf einmal so Emotionen hoch und auf einmal hat man so angefangen zu weinen.
Ja.
So, das konnte man nicht steuern. Ich glaube, Patrick ging es genauso. Ja. Das war mega krass. Also mein Dad ist, als ich 8 war, ist der gestorben an Krebs.
Ja.
Und das habe ich halt auch nie groß thematisiert. Ich habe auch nie groß mit meiner Mom drüber gesprochen. Also wir haben es ist da und man kann darüber sprechen, aber es war jetzt nie, dass man das mal richtig reflektiert hat, glaube ich so. Mhm. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Und da waren wir auf der Bühne und dann dachte ich wirklich so, auch weil das auch eins der letzten Lieder war vom Konzert, dachte ich so, okay, krass, ich stehe auf einer Bühne, Leute kommen, hören meine Musik, singen die mit. Und dann singe ich jetzt auch noch so eine Zeile, wie schön das wäre irgendwie, dass der das jetzt sehen könnte oder so. Das waren, also dieses zum Thema ne, Verarbeiten und so, das ist in dem Song verarbeitet, schon mal so ein bisschen angekratzt. Es ist noch nicht so deep, wie es jetzt auch schon bald noch vielleicht kommt so oder jetzt gekommen ist. Was für mich auch ein richtig krasser Moment war, das werde ich nie vergessen.
Ja. Krasse Sache, die du mit der, also dass diese Musik dich halt so nah da wieder ranbringt auch, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Ding vom kreativen Verarbeiten, dass man eben, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, eben über Dinge viel auch drüber nachzudenken und die auch mal wieder zu besuchen. Und du hast eben diese Lieder, mit denen du wieder diese Verbindung zu der Vergangenheit aufgreifen kannst. Ich sage auch häufig ich finde Musik ist die einzige Form von Zeitreisen, die wir haben, ganz ehrlich. Also
stimmt.
Es kann halt auf der einen Seite kann es halt was sein, wo der Song, den du schreibst, natürlich dich wieder dahin zurückbringt, aber wenn man einen Song hört und sich an die Zeit erinnert, wie es damals war, also wenn ich habe so eine Spotify-Playlist, die heißt Endlich wieder 17 und da habe ich halt ganzen Pop-Punk-Songs drin, die ich halt damals so gefeiert habe, so ungefähr. Und wenn man das hört, dann kann man da wieder hin zurück und das finde ich so toll mit der Musik. Und für mich ist tatsächlich das kreative Verarbeiten, bei mir ist es krass geboren, als ich hatte meine erste Liebe und die ist dann kaputt gegangen und mir ging es wahnsinnig scheiße und ich hatte damals schon eine Punkband, aber wir haben uns immer vorgenommen, wir schreiben keine Liebeslieder. So, es gibt genug Liebeslieder. Ja. Aber ich war richtig heartbroken, mir ging es richtig schlimm und ich musste sogar eine Weile lang in Therapie, weil es einfach so krass war. Und dann hat diese Therapeutin eben gesagt, so, ja, du hast doch eine Band, du schreibst doch Songs. Ich so, ja, warum schreibst du denn nicht mal darüber? Und ich war so, ja, gibt ja genug Liebeslieder. Und sie ist so, ja, gibt auch ziemlich viele gute Liebeslieder. Und die kommen von Leuten, die ehrlich Herzschmerz hatten oder ehrlich was empfunden haben. Und dann habe ich damit angefangen, das erste Mal Songs zu schreiben, wo auch ich wirklich was reinschreibe und was Ehrliches drin verarbeite. Und man merkt voll dabei, wie therapeutisch das ist, irgendwie sowas zu haben. Ja. Hast du das auch gemerkt bei deinen Liedern, die du darüber schreibst?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war auch irgendwie wieder so ein Prozess, ne? Also das ist von diesem 17-Kilometer-Lied immer mehr geworden, wie ich das gemerkt habe, dass ich da was verarbeite und dass es ehrlich ist und dass es was mit mir macht und dass es mich auch prägt und auch ändert und meine Sicht ändert und ich ja dadurch auch irgendwie reflektierter bin auf die Sachen, die ich da schreibe. Ja, und jetzt kann man ja quasi mal ein paar Schritte weitergehen. Also ich war da auf dieser Weltreise, wovon ich gerade schon erzählt habe, und dann kam die Tour und dann war ich immer wieder zu Hause. Nach der Tour, alles war vorbei. Album fertig, Tour fertig, Ziel erreicht. Und dann war ich zu Hause und dann kommt erstmal so dieses, also die, da kam dieses, die Tour-Depression, sagt man. Und das klingt jetzt erstmal lustig und überzogen, aber die war wirklich da. Also man war wirklich glaube ich, in so ein ganz komisches, tiefes Loch gefallen, weil man irgendwie so fertig war und, also einfach, also nicht fertig, doch fertig, man war fertig. Und dann wusste ich auch erstmal nicht so ganz, was mache ich jetzt. Und dann habe ich mich auch irgendwie damals von meiner Freundin dann auch getrennt. Das war jetzt keine lange Beziehung, aber irgendwie musste ich erstmal ganz viele Sachen abschließen und alles beenden irgendwie erstmal. Gut, und das habe ich dann natürlich auch irgendwie wieder verarbeitet, weil ich dann auch wieder, also ich habe dann auch erstmal keine Musik gemacht. Und dann habe ich das aber trotzdem auch mal in einen Song gepackt und habe ich gemerkt, okay, krass, das hilft mir wahnsinnig gut. Jetzt geht es mir auch wieder besser, wenn ich Musik mache. Weil es gab dann diesen Punkt, wo ich irgendwie einen Monat vielleicht auch mal wirklich nicht viel Musik gemacht habe, oder 2 Monate. Und dann habe ich mal wieder angefangen zu schreiben. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, es tut mir wahnsinnig gut. Und dann kamen noch so ein paar andere Sachen, dann musste ich noch mal ein paar andere Sachen in meinem Kopf aufräumen. Auch meine wirkliche erste große Liebe musste ich auch mal thematisieren, was ich auch in meinen Songs vorher wirklich nicht gemacht habe. Und habe das auch wirklich alles mal aufgeschrieben und sortiert und verarbeitet, was mir auch jetzt wahnsinnig gut tut, weil das wirklich scheinbar, ich das auch auf dieser Weltreise mit mir rumgetragen habe. Und ich ja wirklich war auf dieser Weltreise und dachte so, okay, schreibe ich da jetzt noch mal?
Boah, krass.
So, und dann kam es irgendwann, dass sie mir dann, als ich wieder zurück war, geschrieben hatte. Und dann ist daraus auch ein Erlebnis für mich, so was mich nicht vergesse. Einmal war ich dann wieder zu Hause und dann hat die mir aus dem Nichts wieder geschrieben. Und dann dachte ich so, nee, ich habe doch jetzt auch ihr nicht geschrieben. Und sorry, wenn das jetzt so ein bisschen liebemäßig wird.
Bitte,
ne?
bitte.
Aber dann hat sie mir halt immer geschrieben und dachte ich so, hey, ich war jetzt gerade auf der Reise, ich bin jetzt irgendwie gerade zurück und alles ist irgendwie für mich fertig. Und das war, dachte ich, jetzt irgendwie damit auch abgeschlossen. Weil man schreibt die mir und dann dachte ich so, nee, das kann nicht sein. Weil ich so meine Jungs so WhatsApp-Nachricht und so, ey Jungs, das kann nicht sein. Die hat mir gerade einfach geschrieben, what the fuck. Und dann, es kann nicht sein, war dann so, okay, krass, dann habe ich irgendwie ein paar Notizen aufgeschrieben und dann dachte ich so, nee, ich will jetzt aber auch keinen Song darüber schreiben, aber dann habe ich einfach wie ein paar Notizen aufgeschrieben, das war auch schon spät in der Nacht und ich dachte so, nee, ich will da jetzt kein Lied drüber schreiben und dann habe ich so gemerkt, ja, vielleicht solltest du jetzt dich einfach mal an dein Klavier setzen und das, was du da eh schon aufgeschrieben hast und was ich sogar irgendwie schon reimt und du eigentlich musst du nichts mehr machen, ein paar Zeilen hin und her schieben, so, das war noch nicht beabsichtigt, dass ich das reimt oder so und auf einmal hatte ich einen Song und der auch ist für mich ein krasser Song geworden. So. Der heißt 22, das war nicht nach der Tour. Stimmt, es war nicht nach der Tour. Es war nach der Weltreise direkt, ja, ja. Da hatte sie mir geschrieben, sowas.
Ja, genau. Okay, alles gut.
Und dann hatte ich den ja noch auf der Tour, hatte ich den noch gespielt.
Oh,
als
krass.
Unreleased Song. Und dann dachte ich so, dachte ich, okay, geil, auch schon mal einen neuen Song jetzt spielen auf der Tour. Und dann habe ich da aber auch gemerkt auf der Bühne, wie mich das abfuckt, dass ich die jetzt dann jeden Abend daran denken muss eigentlich mit dem Song.
Krass, weil der Song auch zu emotional in der
Hinsicht genau, ist. Weil ich halt auch komplett erzähle, eigentlich genau, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, nur halt als Song, ja? Die schreibt mir und dann, ich weiß doch alles über dich, du doch, du alles über mich und so dieses Thema. Und wie das aber immer hin und her geht und man sich irgendwie nie so richtig loslässt. Ja, und dann ging das aber ja weiter und hier und da und dann hat man sich auch doch vielleicht nochmal getroffen und so eine Scheiße ist dann passiert und hin und her. Ja, und das war so mein letztes Jahr jetzt quasi bis jetzt so, wo ich das dann doch nochmal alles sortiert habe und verarbeitet habe und jetzt glaube ich wirklich damit auch mal durch bin. Und man muss sagen, die Beziehung war halt auch wirklich, es war eine Schulbeziehung. Also wir kennen, das ist halt, war schon auch immer irgendwie anwesend während meines musikalischen Schaffens. So, es war immer dabei. Ja, und dann gab es nochmal einen Punkt, das ist ein kleiner Spoiler quasi, dass ich im November nochmal einmal wirklich mich wirklich diesem Thema mit meinem Dad gewidmet habe. Weil ich, wie gesagt, mit meiner Mom da nie richtig mal drüber gesprochen habe. Ich weiß auch manche Sachen gar nicht mehr, die hat man auch verdrängt, man will sie auch gar nicht wissen. Ich habe mir natürlich noch Bilder im Kopf, wie ich da den besucht habe und so. Und diese ganzen anderen schlimmen Bilder, die man dann irgendwie hat. Ja, und dann habe ich mit Patrick diesen Song geschrieben, weil ich mit Patrick in der Zeit dann schon so close war, wir auch vorher schon ein paar Songs geschrieben haben und halt auf der Tour uns auch ja verliebt haben, so. ja, dass wir dann irgendwie auch in diesem Raum so was Persönliches schreiben konnten. Und dann habe ich gesagt, ey Patrick, spiel mal irgendwas Schönes auf dem Klavier. Überleg dir mal was und mach mal hier Klimper Klimper und schön und mach mal deep. Und dann habe ich mich so gedacht, ja, es war noch nicht so ganz, ich wollte auch wieder darüber nicht so wirklich schreiben. Dann habe ich mich wieder irgendwie so ein bisschen auch dazu zwingen müssen und es hat mir unglaublich gut getan, dieses Thema mit meinem Dad nochmal aufzuwickeln und darüber zu reden, auch dann meine Mom zu erwähnen. Ach, ich weiß jetzt gar nicht die Zeilen gerade alle mehr, aber es ist auch so, am Ende ist der Refrain, ach, wenn du das hier sehen könntest und ich habe Angst, dass die Zeit dich vergisst und mit jedem Meter, den ich laufe, an Abstand gewinnt und sowas. Ja, und da habe ich wirklich mich einmal richtig krass diesem Thema gewidmet, was mir so gut tat. Also theoretisch hätte ich die Musik nicht mir da sagen müssen, okay, vielleicht solltest du auch mal in eine Therapie gehen. Und einmal, mir geht's gut so, aber das einmal irgendwie auch mal professioneller loswerden, so.
Ich glaube, das ist halt einfach im Verlauf des Lebens so, ich finde es mega cool, dass du das alles so teilst und so offen darüber auch reden kannst, weil ich habe so das Gefühl, hinter einem Song kann man sich noch so ein bisschen verstecken, weißt du? Also da ist nicht immer alles hundertprozentig klar, so wie du es jetzt eben ausdrückst, mit über wen es geht und was du dabei fühlst und wie sehr es dich eben auch mitnimmt. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man im Leben, jeder von uns erfährt wahnsinnig viele Dinge, die einen auf die eine oder andere Weise wahnsinnig beschäftigen und vieles davon ist halt so krass, dass es halt so schwierig wirklich zu verarbeiten oder damit umzugehen ist und nicht jeder hat die Tools, dass man das viel wegschiebt und dann einfach sagt so, okay, alles klar, das passt schon so und ich glaube, da passiert einfach viel, was einfach sich so zusammenstaut und einfach wie so ein unaufgeräumter Keller einfach so dahin vor sich hin hinschimmelt so ein bisschen und irgendwann muss man da mal hin und mal die Tür aufmachen und sagen so, alles klar Leute, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen aufräumen und das tust du halt mit deinen Songs und das finde ich halt mega, mega interessant und mega gut, dass du diesen Schritt da gehst, auch diese Werkzeuge hast und voll cool, dass wir heute im Podcast drüber reden können, weil ich glaube, dass es auch nochmal Leuten so ein bisschen zeigt, hey, schau mal, so kann man das übrigens auch angehen. Deswegen voll nice, dass du das alles so teilst.
Ja. Mega geil. Du hast es sehr, sehr gut, einfaches, aber wirklich sehr, sehr gutes Bild mit diesem mal nochmal runtergehen und den Keller und nochmal, das ist ein sehr gutes Bild. Ja, so, genau. Und das ist aber auch wirklich alles immer so ein Prozess gewesen. Man merkt es dann auch immer erst so ein bisschen im Nachhinein. Wie gut es einem tut. Patrick hat aber auch gesagt so, ey, Yannick, wir müssen da mal kurz drüber reden. Ich weiß nicht, wie wir den Song jemals live spielen sollen. Wenn wir jetzt schon bei dem einen war, das erste Mal direkt geheult haben, wo es nur so ein angekratzt war. Also ist wahrscheinlich wirklich so, den können wir wahrscheinlich nie live spielen. So.
Krass.
Ich denke mal schon, dass er vielleicht mal irgendwann rauskommt. Aber ich habe es sogar, glaube ich, am Anfang gesagt, ich will nicht, dass der rauskommt oder er muss nicht rauskommen, ich habe es für mich gemacht. Da gab es eher andere Songs, wo ich gesagt habe, okay, der muss auf jeden Fall auch raus.
Krass.
Also die Einstellung gibt es schon. Ja.
Mega gut. Malte, kannst du mir mal kurz mein Handy geben, dass ich kurz in die Fragen reinschauen kann, wir eventuell auf Instagram bekommen haben. Da werde ich gleich mal reingucken. Und in dem Zusammenhang würde ich auch nochmal dich nochmal fragen, was jetzt gerade bei dir ansteht. Wir haben schönerweise irgendwie einmal so ein bisschen, ich finde das auch ganz geil, weil der Podcast auch automatisch immer so ein bisschen biografisch ist. Ne?
Ja, also voll.
Es ist so, beides fließt so zusammen, die Frage und die Biografie. Aber genau, du hast gerade schon angesprochen, du schreibst gerade Songs und du hast auch passenderweise, ich fühle mich gerade echt wie Stefan Raab bei TV Total damals, der so eine CD neben sich hatte. Du hast einen neuen Song rausgebracht jetzt vor 2-3 Tagen.
Ja, genau.
Der erste Song, der rausgekommen ist seit Ewigkeiten. Was steht jetzt gerade bei dir an? Womit bist du gerade beschäftigt? Und wundere dich nicht, dass ich währenddessen versuche, die Frage zu...
Alles gut. Ja, ich habe jetzt am Freitag habe ich meinen neuen Song Vier Wände rausgebracht, der so ein bisschen die Einleitung ist zu meinen nächsten Songs, die jetzt kommen. Ja, ich war jetzt das ganze Jahr über in meinen vier Wänden quasi eingeschlossen, habe ich nochmal wieder eingeschlossen und so ein bisschen, ja, das, was du gerade gesagt hast, so wieder auf...
Oh, shit. Ist kaputt. Naja, egal, bitte, einfach weiter.
Ja, sieht Alman alles noch irgendwie...
Ja, man sieht dich, alles gut.
Ich habe ein Kabelproblem. Wie du es gesagt hast, ich bin nochmal runter in den Keller gegangen und habe diese alten Sachen nochmal sortiert und aufgeräumt. Und darum geht es in den Songs. Mir sind ein paar Sachen übers Jahr passiert. Ich habe auch nach diesen zwei intensiven Jahren, wo es viel um dieses Richtung Ich, wer bin ich, wo es viel um mich ging. Ja, es ging alles immer nur sehr um mich. Habe ich mich dann auch mal wieder umgeguckt und so, was machen meine Freunde, die sind ja auch irgendwie jetzt überall hingezogen, studieren, habe meine Freunde nach der Tour erstmal alle besucht in allen Städten, habe mal wieder, ja, war mal wieder längere Zeit zu Hause bei meiner Mom und so und habe einfach mal wieder, das klingt jetzt so, als wäre das alles mega schlimm gewesen, ne? Aber ich habe einfach mal wieder ganz normal irgendwie gelebt und nicht mehr diesen Arbeitshassel oder dieses Musikding hier irgendwie so krass gemacht und habe einfach mal wieder ein bisschen Sachen erlebt, weil ich glaube, sonst wäre man auch irgendwie ein bisschen leer gewesen hat man einfach keine Ideen mehr.
Voll, man muss auch immer neue Inspirationen irgendwie sammeln, ja, oder zumindest neue, genau, Erlebnisse.
Ja, ich war mal kurz irgendwie hier und da mal im Urlaub, reisen, campen, sowas. Ja, und habe das irgendwie auch dann natürlich alles benutzt und habe mir auch nochmal halt, ja, meine alten Freunde wieder gesehen und meine alte, die alte, ja, und sowas. Und dann sind da natürlich auch wieder Sachen passiert und sowas, genau.
Krass. Ja, mega gut.
Und das geht jetzt alles so langsam wieder los. Natürlich mussten wir auch, weil es so lange gedauert hat, das liegt natürlich auch an so Sachen wie, dass man auch ein neues Team sich erweitert, dann geht man natürlich auch zu Labels und so dieser ganze Business-Partner. Dann waren wir bei den ganzen Labels, aber die haben sich irgendwie nicht so, erst immer alle Bock und mega cool und die finden es, glaube ich, auch alle musikalisch wirklich cool und gut. Mhm. Also einfach nur musikalisch gesehen. Aber deutsche Popmusik ist einfach, wenn es kein Rap ist, gerade super, super, super schwierig, ja, oder richtig glatt gebügelter Pop, und das ist es halt bei mir nicht. Ja, also eigentlich muss ich Rap machen. So. Ja, das ist ja wirklich so, und deshalb trauen sich gerade diese, ja, ganzen großen Labels, die eigentlich das, glaube ich, cool finden, trauen sich halt gerade nicht. Mhm. Und so eine Ausrede bei dem Major Label war halt wirklich so, ja, Yannick, ich glaube, deine Musik ist, die ist einfach ein bisschen zu intelligent.
Scheiße.
Und dann dachte ich so, ja.
Danke für das Kompliment, aber es ist auch irgendwie...
Komisches Kompliment.
Komische Absage.
Es ist wertschätzend, aber komisch, ja, wirklich komisch. Und wir waren auch wirklich da auch schon relativ nah dran eigentlich. Eigentlich dachten wir so, okay, krass, wenn das jetzt klappt, dann haben wir das Geilste, was wir uns vorstellen konnten. So. Hat dann nicht geklappt. Und letztendlich machen wir es, wie ich es schon immer gemacht habe, machen wir alles selbst. Ich habe Leute, die an mich glauben. Das ist eh krass. Ich hab ein richtig krasses Team, so, mit denen ich zusammenarbeite, was auch nicht selbstverständlich ist und glaube ich auch, ja, nicht einfach zu finden ist eigentlich. Und ich hatte da einfach wahnsinnig Glück, dass ich Leute wie Andy habe, die krass an mich glauben und krass hinter mir stehen, und Patrick habe, ja, und Tamino E, der schon immer meine Videos macht, so diese, die Leute und, ja, die einfach Bock darauf haben. So ein Patrick, der verdient ja mit mir eigentlich kein Geld, so, der wird mit mir nicht reich, aber der hat einfach krass Bock, weil er das feiert, was wir machen.
Cool, ja.
Und so, wenn du so eine Leute hast, das ist einfach das beste Gefühl. Es gibt einem natürlich aber auch so ein bisschen Druck, ne? Also, so, ich will natürlich auch irgendwie denen was zurückgeben, und auch wenn es in der Sache dann Geld vielleicht auch ist, ne? Also irgendwie will ich, dass wir Erfolg haben und dass dann irgendwie alles cool ist und wir alle happy sind damit, dann. Ja, ich bin
mega gut, alles gut. Wir haben viel von dir gehört. Wir machen jetzt nochmal, ich habe wirklich unglaublich viele Fragen auf Instagram bekommen.
Oh,
teilweise haben auch teilweise sind es auch teilweise Leute, die einfach 20 Fragen stellen, so eine Person alleine. Wäre sehr interessant, weil der neue Song auch Vier Wände heißt und du gerade erst umgezogen bist, fragt jemand namens Some Days of My Life, was fehlt dir eigentlich noch in deinen eigenen vier Wänden?
Eine Deckenlampe. Also ich habe die, aber die muss noch aufgehangen
kommen
werden.
Kommen nur so Kabel raus aktuell?
Ja, vor allem 5. Und eigentlich reichen 2. Glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Sowas, nee, eigentlich fehlt mir nichts und ich versuche auch eher noch weniger zu haben in meiner Wohnung, weil ich habe nur ein Zimmer, keine Abstellkammer, also ich muss echt aussortieren, eher als dass noch mehr dazukommen muss.
Okay, nice. Witzigerweise hat der gute Raphael Hofmann auch eine Frage gestellt, das ist der erste Gast der ersten Folge in dem Podcast gewesen. Der hat gefragt, was treibt dich an, deiner Begeisterung der Musik nachzugehen?
Ja, was treibt mich an? Ich glaube einfach, dass ich immer indirekt gemerkt habe, dass es mir unglaublich gut tut, Musik zu machen. Und wie ich ja gerade sagte, so, ich musste mich auch mal dann dazu zwingen, so den Song dann irgendwie zu schreiben, so ein bisschen diesen Schweinehund auch überwinden oder vielleicht war es auch Faulheit, keine Ahnung. Aber danach dieses, boah, das tut mir so gut, Musik machen ist so krass, dieses Gefühl, was es mit mir macht. Und ich glaube, das ist dann diese Sucht, die man dann irgendwie dann entwickelt und dieses Gefühl immer wieder zu haben und natürlich auch auf der Bühne stehen, das ist eine krasse Droge.
Ja, ist ein schöner, einfach ein schönes Erlebnis. So.
Ja.
Frage von, den Namen kann ich leider nicht komplett aussprechen, ich nenne dich einfach Part Off, das ist der erste Teil von Namen. Und zwar, was hörst du selber so für Mucke?
Oh. ich höre gerade so ein bisschen, The Band Camino. Ich war neulich auf einem Konzert. Oh mein Gott, das war das beste Konzert in meinem Leben. Ich habe sogar auch schon mal auf der Bühne mit KF gespielt, im Binu. Und oh mein Gott, ich war noch mit Freunden da, die das genauso geliebt haben. Wir waren mittendrin und haben einfach die Songs mitgesungen und gesprungen und alles. Das ist so ein bisschen, na, nicht ganz 80s. Es ist einfach wirklich so Rockmusik, so California, LA, so 1975-mäßig so. Richtig geile Musik. The Band Camino.
Okay, nice, sehr, sehr cool. Und wir schließen einfach mal ab und sind bei der letzten Frage. Hast du Sehnsucht nach dem Reisen? Kommt die Frage von Felia.
Ja, habe ich tatsächlich. Ich wollte jetzt auch eigentlich demnächst vielleicht mal nach Kanada und da irgendwie so einen Roadtrip machen, 2 Wochen lang. Ist natürlich jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen schwierig und steht jetzt in der Wiege gerade. Habt ihr keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall will ich wieder mehr reisen. Also, aber ja. Kostet auch Geld und.
Kostet Geld und Zeit.
Ja, vor allem Geld.
Okay.
Genau.
Janik, wir sind mit unserem Gespräch sehr, sehr weit gekommen. Ich würde dich einfach nochmal bitten, was hast du gerade in der Pipeline? Hast du. Die Songs kommen erstmal raus oder gibt es auch schon Konzerttermine ansonsten? Wahrscheinlich gerade erstmal ein bisschen schwierig mit der aktuellen Situation,
Genau. Dass
wir auf keine Konzerte gehen dürfen, aber. Wann kommen die nächsten Songs?
Das ist eine gute Frage, das checken wir auch gerade. Die nächsten Songs sind gerade kurz vor fertig. Und ich denke mal, dann kommt der nächste auch schon relativ bald. Aber die brauchen mal so ein paar Wochen Vorlaufzeit. Irgendwie das Musikindustrie und ist irgendwie echt immer noch sau langsam. Ja. Du musst einen Song eigentlich 4 Wochen vorher abgeben, damit das alles auch reibungslos abläuft und du irgendwie eine Platzierung bekommst auf Spotify und so. So in dem Zeitraum ungefähr, denke ich. Und bald wird noch meine eigene nächste Tour announced. Ich habe auch schon in dem Video versteckte Tour-Dates
versteckte Nachrichten.
Ja, ich glaube, viele haben es auch schon erkannt, zumindest die genau hingucken. Und das müsste ungefähr so Ende des Jahres stattfinden dann eigentlich. Also eigentlich ist das alles gebucht und safe, deshalb jetzt suchen ja gerade eher alle anderen Leute nach Ersatzterminen.
Kann
mir das keiner mehr wegnehmen, die Dates, die ich da gebucht habe.
Okay, nice. Sehr schön. Dann freue ich mich drauf, wenn es soweit ist. Sehr, sehr cool, Janik. Ey, mega geil, dass wir uns unterhalten haben.
Finde ich auch. Wirklich vielen Dank. Ich hoffe, es war irgendwie, wenig Ass
Es war ein gutes Gespräch. Also ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl währenddessen. So,
okay,
das Kabel von meiner Kamera ist leider ein bisschen problematisch gewesen. Ja toll, jetzt ist das Kabel auch noch im Arsch, oder was?
Oh mein Gott, was ist denn jetzt los?
Okay Leute, deswegen moderiere ich jetzt einfach in die Deckenkamera ab. Alles gut. Okay Freunde, das war bei mir zu Hause. Wir waren bei mir zu Hause. Manik war bei mir zu Hause. Ich bin bei mir zu Hause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser Woche. Jetzt gleich im Anschluss gibt es eine nice Live-Performance von Janik. Der wird noch 3 Songs spielen. Hast du schon wieder komplett vergessen, ja?
Ja, ich dachte, ich habe mich jetzt hier gerade...
Hast du schon gemütlich gemacht?
Ja,
okay. Janik spielt jetzt noch 3 Songs in einer Live-Performance. Das wird sehr, sehr schön. Wenn ihr diesen Podcast hört oder auf YouTube guckt, dann müsst ihr jetzt auf das YouTube-Video gehen, was ich dann verlinken werde oder sowas in der Richtung, denke ich mal. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass Janik heute da war. Es war ein tolles Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, wirklich mega geil. Und nächste Woche Sonntag um 8 Uhr sind wir wieder live, und zwar dieses Mal mit unserem ersten Wissenschaftler als Gast. Dr. Andreas Püskens wird uns ein wenig was über Virusinfektionen erzählen, weil ich habe das Gefühl, es ist mal eine Zeit, dass wir hier Fachmeinung bekommen und nicht Facebook-Posts von Leuten, die keine Ahnung haben. Okay, gut. Wir machen eine kurze Umbaupause, richten das alles ein, dass es gleich losgeht, und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin. Ciao.